wir haben ja schon ein sehr spannendes Thema. Wer ist für mich oder wer ist für uns? Tabuthema Einsamkeit. Und so ein ganz klein wenig habt ihr ja schon einen Einblick bekommen. Vielen Dank auch, was du, Jürgen, am Anfang schon gesagt hast. Es ist ja schon so was Besonderes, weil das Thema Einsamkeit für mich ist jetzt einfach, hier vorne zu stehen und über das Thema Einsamkeit was zu sagen. Es ist einfacher, über Einsamkeit zu reden, als in Einsamkeit zu reden. Das ist, glaube ich, klar, oder? Wer von euch kennt denn jemand? Ich bleibe jetzt einfach die nächste halbe Stunde oder dreiviertel Stunde bei euch und du. Wer von euch kennt denn jemand, der einsam ist? Einfach mal die Hand, nur mal kurz melden. Wer kennt jemand, der einsam ist? Also wer jetzt sagt, ich bin selber einsam, der darf sich auch melden, weil er kennt sich ja. So, also das weiß ja niemand, wen ihr jetzt meint, wenn ihr euch meldet. Das ist sehr spannend. Also wenn man jemanden kennt, der einsam ist, könnte das ein Glück sein für die Person, die man kennt. Das könnte zum Glück werden für die Person, die man kennt. Andere Frage, wen betrifft denn das Thema Einsamkeit wohl am meisten? Ich werde vier Gruppen nennen. Also die erste Gruppe ist so zwischen 18 und 30 Jahre. Die zweite ist zwischen 30 und 45 Jahre. Dann zwischen 45 und 60 und ab 60 halt. Wer meint zwischen 18 und 30 Jahre, dass die so die größte Gruppe ist, die einsam ist? Könnte, vielleicht. Okay, hat sich niemand gemeldet. Nächste Gruppe, die 30- bis 45-Jährigen. Wer meint, dass die so diese größte Gruppe ist? Statistisch gesehen. Ja, also nächste Gruppe, wir machen weiter mit 45 bis 60. Da gehen jetzt die ersten Hände so richtig hoch, genau. Und dann ab 60, da müssen jetzt sich alle anderen melden, quasi. Außer ihr habt keine Ahnung und sagt, ich will es nicht wissen, oder ich weiß es irgendwie auch nicht. Schaut euch mal folgendes Bild an. Oh, kann das Bild davor? Da müsste eins davor sein. Ist keins davor? Ja, macht nichts, genau. Ich habe euch hier mal so ein paar Bilder drauf von Menschen, die tatsächlich einsam sind. Zugegebenermaßen, das links oben ist gestellt, aber es spiegelt einen großen Teil unserer Gesellschaft wider, die einfach so mit sich selber und mit dem beschäftigt sind, was ihr Leben bedeutet und was ihr Leben ausmacht, dass sie sehr, sehr egozentrisch, also sehr auf sich selber bezogen leben und deshalb kaum miteinander was zu tun haben. Ich habe schon zwei Menschen erlebt, die saßen nebeneinander und haben beide in ihr Gerät reingeguckt und haben sich miteinander unterhalten. Ja, aber schriftlich halt. Die haben das immer getippt und irgendwann hat mal einer rumgeguckt. Ja, was passiert da? In welcher Zeit leben wir? Hier da unten ein ganz typisches Bild mit dem Kind, wenn ihr es erkennen könnt. Rechts und links, das sollen die Hände der Eltern darstellen, die auf ihr Smartphone schauen und das Kind kommt definitiv zu kurz. Solche Bilder hier oben und hier von euch aus gesehen rechts, so stellt man sich es irgendwie vor, oder? Wenn man so ein Thema Einsamkeit zuerst mal den ersten Eindruck bekommt, sind eher so die Älteren, die Kinder sind aus dem Haus, das Hörgerät ist kaputt und solche Sachen. Ja, das ist ein Thema. unser Sohn hatte Hörgeräte und wenn er die nicht drin hatte, man hat ihn nicht erreicht. Und er hat sich auch nicht geäußert. Und wir wissen das alle, wenn man nicht erreicht wird, wenn man keine Ansprache mehr hat, wenn man selber sich nicht melden kann, zu Wort melden kann, dann irgendwann hört man auf den anderen zu gucken, dann bleibt man ganz für sich. Mittlerweile ist sein Ohr operiert und es tut alles jetzt ohne Hörgerät, ist auch sehr schön. Nächste Folie, da habe ich so ein Umfrageergebnis von 2017. Ich stelle mich mal hierher, dass ich selber auch noch mit drauf gucken kann. Also die große Zahl, 12% der Deutschen fühlen sich häufig oder ständig einsam. Und weitere 32% verspüren zumindest manchmal Einsamkeit. Und da ist nicht die fruchtbare Einsamkeit gemeint, von der du vorhin auch was gesprochen hattest, sondern die furchtbare. Das, was einem Angst macht, was einen isoliert, wo man nicht mehr recht weiß, ist überhaupt noch jemand da, der Interesse an mir hat. Um diese Fragen geht's. Man hat, das ist eine ganz offizielle Statistik, die man hier sieht, es gibt verschiedene Gründe, warum man einsam sein kann. Und hier sind so verschiedene genannt, die sind dann wahrscheinlich zu klein, dass man es richtig lesen kann. Aber 55% sagen, es sind die aktuellen Lebensumstände. Also das könnte sein, dass der Ehepartner verstorben ist, dass man umgezogen ist, dass es einfach eine Trennung gab. Oder tatsächlich, Kinder sind aus dem Haus und man hatte bisher nur Kinder im Kopf und nichts anderes und hat sonst keine Freunde mehr gehabt. Es kann die Arbeit sein, die einen so völlig vereinnahmt, dass man nach Hause kommt, vor den Fernseher sitzt und dann ins Bett fällt, um morgens wieder um 6 aufzustehen, um zur Arbeit zu gehen. Bei 49%, die haben angekreuzt, also man konnte mehrfach Dinge ankreuzen, so eine aktuelle Laune, manche sagen eine depressive Verstimmung, ich bin einfach gerade nicht gut drauf, aber das wird schon wieder. 36% haben gesagt, das liegt an ihnen selber, das ist so ihr Charakter. Was ich vorhin nicht gesagt hatte, ich hab Anfang, also so mit 10, 12, wenn ich irgendwo was sagen musste, vor Leuten, also so wie hier jetzt, da habe ich angefangen zu stottern ohne Ende. Und ich habe mich richtig geschämt dafür, da willst du ja auch nichts mehr sagen. Wenn man stottert und das so einen Sprachfehler hat, das will man nicht. Und dann hatte ich immer wieder solche, ich sage das so depressive Phasen tatsächlich, das habe ich von meiner Mutter mitgekriegt. Und wenn man in so eine Phase hineinrutscht, hineinkommt, kennt ihr vielleicht auch, der ein oder andere, dann sitzt du halt zu Hause und freust dich, dass du deinen Tee machen kannst. Und du willst, aber du hast keinen Antrieb. Es ist keine Energie da. Und als ich mich dann beworben hatte in Bad Liebenzell, habe ich meine theologische Ausbildung gemacht. Die haben mich dann angenommen. Und in dem Moment, als ich angefangen habe zu studieren, war die ganze Stotterei weg. Also für mich war das ein Wunder, ich habe das anfangs gar nicht gemerkt. Meine Mutter hat dann irgendwann gesagt, Thilo, du stotterst ja gar nicht mehr, was hast du gemacht? Dann sage ich, wie, ich stotter nicht mehr? Schön, dann soll es so sein, dann ist das ja auch richtig gut. Und auch diese ganzen Phasen der Depression, die ich immer wieder mal hatte, die waren dankbarerweise weg. Die anderen Sachen, die sind jetzt, glaube ich, nicht mehr so wichtig. Es fällt mir leicht, neue Freunde zu finden. Das hat man eben in dem Zug auch abgefragt. Manche haben haben gesagt, ja, das stimmt voll. Aber immerhin 34%, also ein Drittel der Befragten, haben gesagt, naja, mal geht's nicht. Also das kam dann auch irgendwie so an. Das heißt aber, dass nur 40% haben gesagt, ja, das stimmt. Und 60% haben gesagt, eher nicht oder mal geht's nicht. ich habe sehr, sehr interessant gefunden, das einfach mal so statistisch zu sehen. Und von der Altersverteilung her, weil ich das vorhin ja so abgefragt habe, ist es tatsächlich, dass die Experten sagen, dass die einsamsten Menschen heute zwischen 30 und 40 Jahre alt sind. Das ahnt man eigentlich so auf Anhieb nicht. Wenn man aber weiß, wie Einsamkeit entsteht und was da so dazugehört, dann kann man das wohl auch ein bisschen nachvollziehen. Weil diese Generation, die 30- bis 40-Jährigen, also man sagt, vor 10 Jahren kam das Smartphone ungefähr, oder 12 Jahren kam das Smartphone, vorher gab es noch die Handys und die ganz großen Telefone. Aber in der Zeit hat das angefangen, dass Menschen mehr mit sich selber sich beschäftigt haben, als es einzuüben, auf andere zuzugehen. Also wenn man 15 Jahre zurückgeht, dann waren die 30- bis 40-Jährigen, die waren zwischen 15 und 20 Jahre alt. Und das ist eigentlich so eine Phase, ihr wisst das alle, ihr wart alle schon mal so alt. Ja, was hat man da gemacht? Wir sind da in die Wälder gegangen, wir haben Baumhäuser gebaut zusammen, alles Mögliche. Also, und das ging nur mit anderen zusammen. Und man hat Freunde gefunden, man hat zusammen geklüngelt und es war einfach toll miteinander. Und man saß manchmal wirklich so bis spät in die Nacht zusammen dann. Und wenn man etwas voneinander wollte, da konnte man ja nicht einfach mal anrufen. Also man hätte es können, aber meine Eltern haben gesagt, nein, Thilo, das kostet Geld. Wir sind Schwaben, wir sparen, auch beim Telefonieren. So, und dann, ja, dann ist man halt hingefahren mit dem Fahrrad. Und dann hat man miteinander gesprochen, dann hat man sich in die Augen geguckt. Und dann hat man gesehen, ob es dem anderen gut geht oder nicht. Da hat man nicht die Frage gestellt bekommen, und wie geht's dir? Und weil ich ja am Telefon hänge, kann ich sagen, ja gut. Dabei geht es mir beschissen. Entschuldigung. Dabei verstecke ich etwas, was ich nicht sagen will. Und genau, du hattest vorhin angesprochen, über Einsamkeit, über die eigene Einsamkeit etwas zu sagen, das passt ja schon gar nicht zum Thema. Denn ich bin ja einsam, ich bin ja für mich, ich bin ja nur bei mir. Wenn ich ja was sagen würde, wäre ich ja mit dem, was ich zu sagen habe, beim anderen. Und genau das ist so ein Teufelskreis. Man kommt eigentlich aus Einsamkeit nur heraus, indem man hoffentlich jemanden hat, mit dem man reden kann, wo man es ansprechen kann. Wir sind heutzutage, so sagt man, immer erreichbar und doch sind so viele allein. Und in jedem von uns, glaube ich, schlummert so in irgendeinem verborgenen Winkel, schlummert so ein bisschen die Einsamkeit. Und manchmal sind wir ganz überrascht, wenn die aufwacht. Und wir uns vielleicht tatsächlich mal so fühlen und denken, ich habe niemand. Oder man geht, ich habe das schon so erlebt und der ein oder andere von euch wahrscheinlich auch, wenn man so unterwegs ist und man denkt, warum gucken denn die anderen so komisch? Stimmt irgendwas nicht? Hängt das Hemd raus oder habe ich einen Hosenladen auf oder stimmt was mit mir nicht? Und dann will man nicht und dann zieht man sich eher zurück und bleibt lieber für sich. Und Einsamkeit ist tatsächlich ja nicht ein Phänomen unserer Zeit. Es haben sich schon immer Menschen einsam und allein gelassen und ausgegrenzt gefühlt. Ich habe so ein paar Bibelverse, die ihr hier gleich mitlesen könnt. Johannes 5, es ist von diesem Menschen die Rede am Teich Bethesda, der 38 Jahre lang krank lag. Es ist aber in Jerusalem, so heißt es beim Schaftor, ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Es sind dort 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Und ein Mensch lag dort 38 Jahre krank. Und dann heißt es, als Jesus den Mann liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Und der Kranke antwortete, ich habe keinen Menschen. Hätte doch ja gesagt, oder? Also klar, Jesus hat ihn dann gesund gemacht, aber dieser Moment, Herr, ich habe keinen Menschen, das ist eine typische Aussage für jemanden, der in seinem Leben Einsamkeit empfindet und fühlt. Mit wem soll ich denn reden? Wen habe ich denn? Seit Jahrtausenden wird dieser Satz gesprochen. Ich habe keinen Menschen. Und wenn wir jemanden vielleicht diesen Satz sagen hören, dann kann das durchaus sein, dass wir denken, ja wieso, du hast doch Leute, du hast doch Familie, du kommst doch unter die Leute. Aber jemanden haben, um übers Wetter zu reden, ist was ganz anderes, wie jemanden zu haben, dem ich mein Herz ausschütten kann. Wo ich auch mal sagen kann, weißt du, ich krieg meine Tabletten nicht mehr sortiert morgens. Ich schaff's nicht mehr. Was soll ich machen? Ich habe keinen Plan. Was steckt in diesen Worten alles drin? Ich habe keinen Menschen. Da könnte eine bittere Enttäuschung drin stecken, dass einen ein Mensch einfach verlassen hat. So ein aufgestauter Frust kann da auch drin stecken. Eine totale Verärgerung kann auch eine tiefe Einsamkeit, eine Resignation drin stecken. Ich habe keinen Menschen, so sagt der Kranke, ich bin auf mich selber angewiesen und niemand, auf den ich zählen kann. Denn dieser Kranke lag da und er hatte keine Chance, wenn sich das Wasser bewegt hat, dorthin zu kommen. Ich kenne das von meinem Schwiegervater, als seine Frau vor etlichen Jahren gestorben ist. Da hatte er noch einige Freunde. Mit denen hat er sich getroffen. Er hatte Gemeinschaft, er hatte jemanden, mit dem er wirklich auch über Ernste, über die Dinge reden konnte, die ihn bewegt haben. Einsamkeit war da kein Thema. Und doch, jedes Mal, wenn er nach Hause kam, war das Haus leer. Und er konnte mit niemandem seine Erlebnisse teilen. Die Telefonate jeden Tag mit seiner Tochter, also mit meiner Frau, manchmal sogar zweimal, die sind heute noch viel wichtiger als vor ein paar Jahren. Manche Freunde sind verstorben. Und wenn wir ihn jetzt fragen, was für Kontakt hast du denn noch, dann sagt er, ich habe Kontakt, wenn ich hingehe. Aber manche sind dement und mit denen kann er nicht mehr reden. Also bei ihm bricht so viel weg und umso wichtiger ist es, dass wir jetzt eben auch da sind. Und ihm fällt es auch schwerer, sich zu melden. Das macht jetzt meine Frau. Früher hat er immer angerufen, jetzt muss eben meine Frau anrufen. Und die Zeiten, wo der Fernseher oder das Radio läuft, werden immer länger. Aber die Zeiten, wo er mitkriegt, was im Fernsehen und Radio läuft, werden immer kürzer. Ich habe keinen Menschen. Es kann ja ganz unterschiedliche Gründe geben. Wir haben vorhin einige gesehen, was es alles für Gründe geben kann. Krankheit, Verlust von Freunden, auch Sünde, die einen Menschen tatsächlich vom Menschen trennt, wenn ich angelogen wurde, kann ich dem anderen noch trauen? Oder wie ist das? Oder ich habe etwas geklaut, das habe ich früher ab und zu mal aus dem Geldbeutel meiner Mutter und wollte mich dann gar nicht mehr in ihre Nähe trauen. Logisch, oder? Ist ja klar. Meint, sie hat das gewusst, dass ich das war. Aber da traut man sich nicht mehr. Ich mache etwas heimlich, weil ich weiß, dass es nicht gut ist, führt das zur Isolation. Dann bleibe ich nur für mich. Umzug an einen anderen Ort. Und je älter man wird, umso schwerer ist es, neue Beziehungen aufzubauen. Das merken wir hier auch. Also meine Frau und ich, als wir hierher gezogen sind, wir waren eben gerade so 50, aber das ist schwerer, Beziehungen aufzubauen mit 50 wie mit 25. Und mit 70 nochmal schwerer. Ich habe keinen Menschen. Es kann viele Gründe geben dafür. Aber wisst ihr, was ich so speziell finde. Einsamkeit ist ein Signal unseres Körpers. Genauso wie Hunger oder wie Zahnschmerzen oder so. Also Hunger sagt dir, dass du dich um deinen Körper kümmern musst. Du musst doch mal raus ans Kuchenbuffet oder so. Und dann geht man. Bei Zahnschmerzen ist ein deutliches Signal, ich sollte jetzt doch zum Zahnarzt. Hätte ich vielleicht schon früher machen sollen, aber jetzt muss ich wirklich. Und Einsamkeit macht uns auf unsere sozialen Bedürfnisse aufmerksam. Es ist ein wichtiges Signal, das wir auch brauchen. Gott hat uns so geschaffen, dass wir Gemeinschaft brauchen. Und das sage ich ja keinem von uns was Neues. Ein paar Verse hier noch. Psalm 25, Vers 16. Wende dich zu mir, Herr, und rechne meine Schuld nicht an, denn ich bin einsam und niedergeschlagen. Mir ist Angst und Bange. Nimm diese Last von meinem Herzen. Ich habe nochmal drei Psalmverse, die das zum Ausdruck bringen. Psalm 35. Was ich ihnen Gutes getan habe, zahlen sie mir mit Bösem heim. Ich bin einsam und verzweifelt. Also in diesem Leben widerfährt manch gutem Menschen eben auch etlich Böses. Und dann reagiert man schnell mit Rückzug oder man kapselt sich ab und irgendwann dreht man sich nur noch um sich selber. Oder Psalm 102, ich kann nicht schlafen, ich bin verlassen, fühle mich wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Das ist eine Einsamkeit, die viele Menschen immer wieder treffen kann. Verlassen zu werden, aus welchen Gründen auch immer. Oder Psalm 142, schau zur Rechten und sieh, ich habe ja niemanden, der etwas von mir wissen will. Verloren gegangen ist mir jede Zuflucht, niemand fragt nach meiner Seele. Da spürt man schon, wie schlecht es denn geht, gell? Da muss man den gar nicht sehen. Ich habe verloren gegangen, ist mir jede Zuflucht. Ich habe niemanden, der nach meiner Seele fragt. Darum ist es gut, hineinzuhorchen. Warum diese Menschen über ihre Einsamkeit klagen? Ich nenne noch mal so ein paar Gründe. Der eine ist vielleicht da, den hat die Krankheit einsam gemacht, weil er lange Zeit ins Krankenhaus musste und dann eben kaum mehr Besuch bekommen hat. Er hat keinen, der ihm hilft, wenn es darauf ankommt. Schuldgefühle können einsam machen. Verletzungen, die uns zugefügt wurden, Verlust von Geborgenheit, spürbare Ausgrenzung. Und das sind alles Gründe, die sind top aktuell. Die treffen unsere Gesellschaft komplett. Die erste negative Aussage, die wir im Wort Gottes finden, die finden wir im Schöpfungsbericht, betrifft das Alleinsein oder die Einsamkeit Adams. Spannend, wenn man das liest. Es ist nicht gut, ja, ihr könnt es ja mitlesen, ja, wenn Adam alleine ist. Und ich finde das so schön, Gottes Entwurf für ein gelingendes Leben. Also Gottes Entwurf für ein gelingendes Leben, nämlich Gemeinschaft zu haben, ist eine ganz klare Ansage. Einsamkeit ist nichts für einen Menschen. Weder für Mann noch für Frau. Wir sind geschaffen mit dem Bedürfnis, Gemeinschaft mit anderen zu haben. Und für dieses Urbedürfnis gibt es keinen Ersatz. Und deshalb erklärt es sich übrigens auch, warum die größte Personengruppe, die sich einsam fühlt, zwischen 30 und 40 Jahre alt ist und eben nicht die 60 bis 100-Jährigen. Weil die 60 bis 100-Jährigen, die haben ihr Leben lang, also den größten Teil ihres Lebens, haben die so gelebt, dass sie konkret Gemeinschaft haben mussten. Und die haben auch zum Großteil noch in einem viel besser funktionierenden Familienverbund gelebt. Ja, dass man da auch einsam werden kann, das wissen wir schon. Aber eben viel seltener als heutzutage Menschen, die aufgrund von ihrer Ausbildung oder vom Beruf einfach wegziehen müssen, wieder neu anfangen und dann ist wieder ein Berufswechsel, dann müssen sie wieder neu anfangen. Und das macht Gemeinschaftsleben immer schwieriger. Meine Frau und ich haben von Anfang an, als wir in Albstadt-Ebingen haben wir die erste Stelle gehabt, und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen Freundschaft pflegen von dem Ort, wo wir herkommen. Und wir wollen diese Freundschaften pflegen, egal wo wir wohnen. Und also ich kann euch sagen, das sind die besten Freundschaften, die wir jetzt haben. Weil wir waren an jedem Ort, waren wir so 8 bis 8, 9 Jahre. Und dann ziehst du weiter und lernst wieder Menschen kennen und dann ziehst du wieder weiter. Und immer lässt du was von dir zurück und keiner kennt dich wirklich. Diese Freunde von Reutlingen, die kennen uns richtig gut. Und wir sie halt auch. Und das tut uns sehr gut. Einsamkeit tut weh, ist ein Mangelzustand, Zuneigung fehlt, Liebe fehlt, Nähe und Wärme fehlen und das Gefühl, irgendeinem Menschen auf dieser Welt wichtig zu sein. Und das möchte ich an dieser Stelle einfach einfließen lassen. Jeder, der sich vorhin gemeldet hat und gesagt hat, ich kenne einen Menschen, der einsam ist, dann hat dieser Mensch die größte Chance, aus seiner Einsamkeit herauszukommen. Weil du sagen kannst, dieser Mensch ist mir so wichtig, bei dem gehe ich mal vorbei. Oder wenn das nicht mehr geht, dem rufe ich jetzt an. Wenn der das nicht schafft, bei mir anzurufen, dann mache ich das halt. Dann ergreife ich die Initiative. Für einen einsamen Menschen ist das ganz schwierig, selber initiativ zu werden und sich irgendwo zu melden. Aber wenn es jemand von euch so geht, dass er sagt, ja, ich fühle mich schon manchmal richtig, richtig so allein und denke, kommt denn keiner mehr vorbei und so, dann greif selber zum Hörer. Dann ruf jemand an, von dem du weißt, der braucht mich jetzt gerade. Und dann ist das nicht nur etwas für den anderen, sondern sogar für einen selber. Ich habe so ein paar Zitate. Richard von Weizsäcker hat mal gesagt, man kann sich auch in Gesellschaft anderer einsam fühlen. Ja, das geht. Mitten auf einem tollen Fest kann man völlig alleine da sitzen. Meinem Vater ging das oft so. Mein Vater hat sich geschämt, dass er schlecht hört. Mein Vater hatte Hörgeräte in der Hosentasche. Da hilft es halt nichts. Und dann hat er nur sein Gegenüber hatte verstanden. Weil er hat das von den Lippen abgelesen. Aber wenn er irgendwo von der Seite angesprochen wurde, hat er es nicht mitgekriegt. Und dann hat man irgendwann mal zu mir gesagt, dein Vater hat kein Interesse an den Leuten, oder? Das sag ich, kann ich jetzt nicht bestätigen. Ja, doch, der reagiert nicht, wenn man ihn anspricht. Und wenn ich dann gesagt habe, ja, der hört euch nicht. Man kann mitten, und es ist schwierig, auch das möchte ich allen Hörgeräteträgern zugutehalten, es ist deutlich schwieriger, mit Hörgeräten zu hören, wie ohne, wenn man noch hören kann. Weil der Lärm einfach, wenn es dann so viele Stimmen werden, dann kommt alles so durcheinander und dann passt das nicht. Die Einsamkeit in der Ehe, ich habe es vorhin ganz kurz angedeutet, wie ich es bei meinen Eltern erlebt habe, ist eine schlimme Erfahrung. Da ist einer da, aber doch nicht wirklich für mich da. Nach statistischen Angaben fühlen sich 1/4 aller verheirateten Leute verlassen. Und was machen sie dann? Sie verlassen die Ehe. Ein hoher Prozentsatz heiratet, um das Alleinsein zu beenden, und genauso viele lassen sich wieder scheiden, weil sie so einsam sind. Hermann Hesse hat gedichtet: Leben ist einsam sein, kein Mensch kennt den anderen, jeder ist allein. Und daran ändert auch die Tatsache nichts, dass wir heute so viel Gemeinschaft erleben können mit so vielen Menschen und mit so vielen Möglichkeiten, wie das bisher noch nie der Fall war. Aber was interessant ist, also ich bin ja selber so ein Smartphone-Nutzer, aber das macht einen Menschen immer sprachunfähiger. Je mehr wir das Ding benutzen, man telefoniert ja eigentlich gar nicht mehr damit. Also ab und zu mal noch. Man schreibt damit oder schaut im Internet nach. Aber es macht uns, unsere Sprache, wir verlieren unsere Sprache dadurch immer mehr. Was hilft uns, beziehungsfähig zu bleiben? Wie passiert das denn, wenn jemand Einsamkeit erlebt? Dann wird er zum Beispiel auch sagen, du hörst mir ja gar nicht mehr zu. Du willst ja gar nicht wissen, was ich zu sagen habe. Das ist übrigens ein Standardvorwurf in allen Beziehungen. Du hörst mir gar nicht mehr zu. Du willst gar nicht mehr wissen, wie es mir geht. Einsame Leute sind nicht unbedingt Menschen ohne Kontakte. Ich glaube, ich habe das auch auf der Folie. Aber die Kontakte haben ihren Tiefgang und ihre Bindekraft verloren und sie kennen keinen gemeinsamen Anker mehr. Und so verliert sich vieles und treibt auseinander. Ich finde das spannend. Allein von Berufswegen bin ich nicht so häufig in einem evangelischen Gottesdienst. Aber manches Mal, wenn ich jetzt hier sonntags keinen Gottesdienst habe, dann kann es sein, wir sind in Affstedt oder in Kuppingen einfach mal im Gottesdienst und treffen einfach Leute aus dem Ort. Und das sind dann meistens ältere Leute, aber das Interessante ist, mit denen kommt man sofort ins Gespräch. Also ich will dann ins Gespräch kommen und dann redet man mit denen. Und die sagen nicht, oh, ich muss jetzt aber gleich gehen, sondern sie freuen sich, dass man miteinander reden kann. Fragen wie, was denkst du denn? Wie geht's dir? Oder wie hast du den Tag gestern erlebt? Die sind so wertvoll, wenn man sie einem anderen stellen kann oder wenn man sie gestellt bekommt und man kann ehrlich darauf antworten. Da gehe ich ganz kurz drüber. Hier noch die Mutter Teresa, Einsamkeit und das Gefühl, unerwünscht zu sein, ist die schlimmste Armut. Wie wahr? Ich habe ein paar Phasen der Einsamkeit. Da gehe ich wirklich nur kurz drüber. Könnt ihr auch ja lesen, ist glaube ich groß genug geschrieben. Es gibt diese momentane, diese vorübergehende Einsamkeit, die durchaus auch diese fruchtbare Einsamkeit sein kann, die Jürgen vorhin genannt hatte. Diese Phase macht jeder im Leben mal durch, aber es ist oft nur so eine kurze Phase. Ja, das sind vorübergehende Situationen, kann sehr hilfreich sein und verbirgt auch eine große Chance im Leben, manches zu sortieren und wieder auf die Reihe zu bekommen. Diese zweite Phase ist so ein langsamer Rückzug, die Einsamkeit schleicht sich ein, wird eher so ein Dauerbegleiter, verändert übrigens dann auch unsere Persönlichkeit. Also wenn man das so feststellt, dass man vielleicht selber sagt, ich habe früher viel mehr gelacht, ich mache das gar nicht mehr so, warum denn? Oder wenn man merkt, es war für mich viel einfacher, einfach zu telefonieren, mal kurz anzurufen, Schwätze zu halten. Ich mache das gar nicht mehr so. Oder die Nachbarin kenne ich doch so gut. Warum sitzen wir nicht wie vor 5, 6 Jahren, nicht einmal in der Woche einfach mal zu einem Kaffee zusammen? Jeder schlürft seinen Kaffee für sich. Können wir doch mal da machen. Der langsame Rückzug. Die dauerhafte Einsamkeit, man ist kaum mehr fähig, selber Kontakte aufzunehmen. Was habe ich hier noch alles drauf? Andere können mit uns nichts mehr anfangen. Also da hat sich noch ganz viel mehr in uns verändert. Dass ich gesagt habe, mit dem ist nichts mehr los. Also wie bei meinem Vater, wo man gesagt hat, ja, ich kann mit dem nichts anfangen, der schwätzt ja nichts. Dann will der andere auch nicht mehr. Ich bin sehr dankbar, dass mein Vater nochmal geheiratet hat, ja, und dass er jetzt wieder zu zweit, dass sie wieder zu zweit unterwegs sein können. Wir fühlen uns abgelehnt und sagen, wir können nichts mehr, was bin ich schon noch wert? Und dann hängt man wirklich in dieser Schleife drin. Von Jesus wird übrigens berichtet, dass er gerade in seiner dreijährigen Wirkungszeit sich immer wieder zurückgezogen hat in die selbstgewählte Einsamkeit. Das ist diese Phase 1, ja, so kurze Zeit in der Einsamkeit. Und da beschreibt dieser Ort oder dieser Begriff Einsamkeit beschreibt einen Ort ohne Ablenkung, wo man sich wieder ausrichten kann auf Gott, auf das Hinhören auf ihn. Das sind diese fruchtbaren Zeiten der Einsamkeit. Wir würden heute von Auszeit reden, vielleicht von stillen Tagen, von Schweigetagen, von Zeit im Kloster, Kloster auf Zeit, wie das so heißt. Jesus hatte auch eine Phase, wo er sich alleingelassen fühlte. Ihr wisst wo, oder? Genau, Garten Gethsemane, dann am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber in dieser Aussage steckt schon eine der wesentlichen Antworten darauf, wie gehe ich eigentlich mit meiner Einsamkeit um? Ich brauche einen Adressaten, von dem ich überzeugt bin, der hört mich. Der ignoriert mich nicht. Für den bin ich unsagbar wichtig. Und er macht das wie die Psalmbeter, diese Psalmen, die ich vorhin zitiert habe. Das waren ja Gebete, die sind an Gott gerichtet. Also Jesus lässt seine Einsamkeit raus. Er behält sie nicht für sich, er bringt sie vor Gott zur Sprache. Er adressiert sie an die richtige Person. Und wenn wir das machen, dann brechen wir aus dem Kreisen um uns selber, brechen wir tatsächlich aus. Wenn wir zu Gott sagen, mein Gott, ich fühle mich so allein. Hast du mir nicht eine Lösung dafür? Ich wünsche mir, dass deine Lösungen in meine Probleme hineinkommen. Jesus fängt damit an, sich zu öffnen für ein, noch einmal, für ein Du, für ein Gegenüber, für dieses, und ich nenne das jetzt so, wie Gott sich selber vorgestellt hat, für den Gott, der sagt, ich bin für dich da. Und darin liegt die große Chance für uns, auch wenn wir Einsamkeit erleben, in diesen einsamen Etappen, diesen dunklen Tälern, da lernen wir oft viel, viel mehr und reift eine Weisheit auch in unserem Leben, als in Zeiten, wo alles glatt läuft. Deshalb möchte ich auch diese Zeit einer Einsamkeit, ich möchte uns das ins Gedächtnis rufen und sagen, schau mal auf das Positive in diesen Zeiten. Dass du sagen kannst, bei allem, wo mich Menschen vielleicht nicht mehr sehen wollen oder wo mir da gerade der Zugang fehlt, ich habe einen Gott, dem ich mich jetzt anvertrauen kann und der sich nichts lieber wünscht, als dass ich auch wieder Gemeinschaft mit Menschen haben kann. Aber wenn wir die Einsamkeit ignorieren, ja, wenn wir sie wegdenken wollen oder nicht wahrhaben wollen, dann macht sie uns kaputt. Dann vereinnahmt sie uns letzten Endes. Wisst ihr, wenn wir einen Schmerz in der Leistengegend auf der rechten Seite ignorieren, dann kann das sein, dass wir an Blinddarmdurchbruch sterben. Wir müssen da reagieren. Und genauso in diesem Punkt der Einsamkeit. Wer sich mit Lärm und Ablenkung vor Einsamkeit schützen will, oder wer sich ihr einfach ausliefert, kann man halt nichts machen. Der wird tatsächlich depressiv und letztlich möglicherweise seelisch krank. Und jetzt möchte ich euch noch 5, 6 Minuten, wenn ihr noch, könnt ihr noch? Also ich kann noch? Gut, Super. Ich möchte euch noch diesen Gott vorstellen, der sagt, ich bin für dich da. Sag schon mal die nächste Folie. Gott ist für uns. Hans-Joachim Eckstein hat mal gesagt, Gott ist für uns. So müssen wir nicht erst glauben, damit Gott an uns wirken kann, sondern wir können deshalb glauben, weil Gott bereits an uns wirkt. Oh, wisst ihr, das ist ein Trost, dass wir jetzt nicht sagen müssen, ich kann ja gar nicht glauben in meiner Einsamkeit. Du musst das jetzt auch gar nicht. Sondern Gott wirkt längst an dir und spricht in dein Leben hinein und sagt, ich bin doch für dich da. Wenn Gott für uns ist, gibt es einen wunderbaren Vers in der Bibel, einen herrlichen Text, der steht in Römer 8. Und bitte, was sagst du? Genau. Wer kann eigentlich gegen uns sein? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Diesen Satz, wer kann gegen uns sein, den haben wir schnell beantwortet, oder? Boah, da finden wir ganz schnell was. Ja. Wenn dich jemand fragt, wer ist gegen dich und du bist gerade in so einer Phase des Vereinsamens, da findest du 100 Gründe. Menschen und Gegenstände und Umstände und was für Stände noch alles. Aber da steht ja was davor. Wenn Gott für uns ist, also ist eigentlich diese Frage, die Paulus stellt, was wollen wir denn nun dazu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Also die Frage heißt nicht, wer kann gegen uns sein, sondern die Frage heißt, wenn Gott für uns ist. Gott ist für uns. Und jetzt bitte ich mal um Folgendes. Und zwar, ich habe hier 4-mal diesen Satz aufgeschrieben. Gott ist für uns. Und jetzt bitte ich mal, dass wir gemeinsam diese 4 Sätze laut lesen. Und immer das, was grün steht, betonen wir. Ja? Okay. Gott ist für uns. Gott ist für uns. Gott ist für uns. Gott ist für uns. Das könnt ihr mit nach Hause nehmen. Mach das mal heute Abend, kurz vorm Einschlafen. Nur 4-mal diesen Satz sagen, nur ein bisschen anders wiederholen. Betonen, Gott ist für uns. Schaut mal, nächste Folie. Gott ist für uns. Da heißt es nämlich, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das heißt doch, Gott hat Geschenke bereit, die uns deutlich signalisieren, du brauchst doch nicht einsam sein. Und solltest du bis ans Lebensende allein bleiben müssen, so bin ich doch da. Wenn wir beten, wenn wir mit dem Gott, der uns erschaffen hat, wenn wir mit ihm reden, dann reden wir mit dem, der gesagt hat, ich kenne dich von Geburt an, ich weiß, wie es dir geht, jeder Tag deines Lebens, der ist bei mir bekannt, steht im Psalm 139. Wir sind von Gott nicht aufs Abstellgleis gestellt, sondern er sieht immer noch einen Sinn in unserem Leben, auch wenn wir ihn nicht mehr erkennen. Und das Größte, Sinnvollste, was wir machen können, ist, dass wir mit Gott im Gespräch bleiben. Und dann wird er uns zeigen können, was in unserem Leben und durch unser Leben noch sein kann. Vielleicht will er uns als Beter haben. Kann ja durchaus sein. Und dann machen wir das Sinnvollste, was es in dieser Welt noch zu tun gibt. Gott ist für uns. Nicht er war das einmal oder wird das irgendwann mal sein, sondern das ist Gegenwart, das ist heute, hier und jetzt. Als ich vorhin hergekommen bin, da saß der Harald, der freundliche junge Mann da hinten, der euch begrüßt hat, saß draußen in der Sonne. Könnt ihr euch das vorstellen? Da sitzt er da. Ja, also so schön kann Kaffeebegegnung sein. in der Sonne sitzen. Ja, aber er hat einfach den Moment genutzt. Was interessiert mich, was gestern war? Was soll ich mir Gedanken machen, was morgen sein wird? Ich genieße heute die Sonne. Und so ist das mit Gott auch. Es ist nicht der Gott von früher oder der Gott von übermorgen, sondern der Gott jetzt, hier, er ist da. Nicht es war einmal oder was wäre wenn, sondern hier und jetzt ist er bei uns. Und Gott ist für uns. Also er ist nicht einer, der praktisch guckt, was wir machen und dann Beifall klatscht, wenn es klappt. Oder Buh ruft, wenn es nicht funktioniert. Sondern er ist für uns. Er ist mittendrin dabei. Er schenkt uns wirklich alles. Alles, was wir brauchen. Alles schenken. Noch einmal dieser Vers. Wie sollte Gott uns mit seinem Sohn nicht alles schenken? Ich möchte damit sagen, der Himmel steht auf deiner Seite. Gott ist für dich. Der Himmel steht auf deiner Seite. Es ist Gott zu wenig, dass wir ihn kennen. Es reicht ihm nicht, uns zu sagen, dass er lieber selber stirbt, als ohne uns zu leben. Es ist ihm nicht genug, dass wir an ihn glauben und uns dann irgendwie abmühen, weiterzuleben. Sondern er sagt, mir ist es erst dann genug, wenn du meinen Sohn Jesus in deinem Leben hast. Wenn du mit meinem Sohn Jesus lebst. Und dann ist Gott für uns. Wisst ihr, er hat unsere Namen in sein Buch geschrieben. Würde er einen Geburtstagskalender führen, dann wäre unser Name ganz dick rot eingekreist. Und dann würde er 3 Tage vor dem Geburtstag sich erinnern lassen, wahrscheinlich mit dem Smartphone. Nein, er will das nicht vergessen. Das würde er niemals, das kann er gar nicht. Unauslöschlich habe ich deinen Namen in meine Handflächen geschrieben. Es hat mal jemand mich gefragt, Thilo, ist Tätowieren eigentlich gut? Dann habe ich gesagt, wenn du es so machst wie Gott, ja. Wie? Dann sage ich, ja, Gott ist tätowiert. Er hat deinen Namen unauslöschlich in seine Handfläche geschrieben. Er hat das da rein tätowiert. Das geht nicht mehr weg. Sodass jedes Mal, wenn er irgendwas anpackt, oh, da steht Johanna drin. An die will ich denken. Oder wie du auch immer heißt. Für uns. So, jetzt bin ich eigentlich schon durch. Und ich zeige euch noch die letzte Folie. Also ich bin hier nicht ganz durch, aber am Ende der... Zack, 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 hier. Am Ende der Zeit angekommen, ein paar kleine Schritte, die ich habe sie alle genannt jetzt schon, fast alle, aber dass ich es noch einmal wiederhole. Akzeptiere das Gefühl der Einsamkeit, das gibt es einfach im Leben. Und stell mal fest, was fehlt mir denn wirklich? Was ist es denn, was ich jetzt bräuchte? Und manches können wir tatsächlich dann auch selber in die Wege leiten. Finde heraus, was du Sinnvolles tun kannst. Und dann tu dir auch selber was Gutes. Also wenn du denkst, jetzt wäre es gut, ich hätte Kontakt zu jemand, dann such ihn. Und dann auch das, wir haben es gehört, vertraue dich Jesus an, rede mit ihm darüber. Lass dich durch die Psalmen ermutigen, ruf jemand an, mach mit jemand ein Treffen aus, such Kontakt in Gruppen. Oder wenn du sagst, boah, heute war das aber richtig gut, aber Kaffeebegegnung ist erst wieder im Mai. Ich würde zwischendurch auch mal noch mit ein paar Leuten Kaffee trinken. Dann mach doch nachher gleich was aus für nächste Woche. Ich würde nichts dagegen sprechen, finde ich. Aber es wird euch gut tun. Ich möchte gerne noch beten.